nachzudenken und uns darauf einzulassen, was das für uns vieles Gutes an Schätzen bereithält in unserem Leben. Um einen kleinen Einblick zu geben, in unserer Arbeit, Kirche in Aktion, ist ja Teil des Nazarenerbundes hier in Frankfurt und in Deutschland. Und ein großer Teil unserer Arbeit findet so rund um Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet statt und beschäftigt sich im Grunde ganz arg damit, wie können wir Menschen, die am Rand der Gesellschaft sind, mit integrieren, wie können wir junge Menschen auch begeistern, dafür zu dienen, wie können wir junge Menschen aber auch begeistern, tiefer zu wachsen im Glauben und ihr Leben wirklich ganz Jesus anzuvertrauen. Und so eine kleine Geschichte, die das, finde ich, ganz gut zusammenpasst, war rund um Weihnachten. Da haben wir beschlossen, mit einer Reihe von jungen Leuten in Offenbach einen Baum aufzustellen in einem Café in der Innenstadt. Und Kinder aus einem Betreuungszentrum in der Stadt durften sich kleine Wunschzettel schreiben. Man kennt das manchmal auch, das machen auch andere. Und so haben wir aber diese Kinder, die in dieser Tagesstätte sind, gefragt, dass sie sich ein Geschenk aussuchen dürfen mit einem Wert, weil es auch heute noch viele Kinder gibt, die an Weihnachten sonst gar nichts bekommen, weil die Eltern das einfach nicht gestemmt bekommen. Oft sind es viele Kinder oder es sind bei uns in Offenbach auch viele Kinder mit Migrationshintergrund und so durften sie sich ein Geschenk aussuchen und wir haben das aufgehängt und die Gäste im Café durften sich so einen Zettel mitnehmen, haben es gekauft, haben das verpackt und einen Tag vor Weihnachten haben wir dann alle Kinder eingeladen, dort in diesem Betreuungszentrum zusammenzukommen, Lieder zu singen, so rund um den Baum und dann durfte einer nach dem anderen sein Geschenk auspacken. Warum erzähle ich Ihnen das? Warum erzähle ich euch das? Weil ich das Leuchten in diesen Augen nie vergessen werde. Kinder, die zusammenkommen, die nicht wussten, dass das klappt, ob das klappt und die ein unfassbares Wundern und eine Freude in diesem Moment empfangen. Und das ist fast noch schöner als derjenige, der schenken darf. Und nach diesen Momenten möchte ich Ausschau halten, gerade dieses Jahr. Nach Momenten der Freude. Denn, das habe ich gemerkt, jetzt mittlerweile seit 15 Jahren so im pastoralen Dienst, die können manchmal ganz schön selten sein und manchmal verpassen wir sie auch. Und gerade wenn ich jetzt auch an all die Familien denke, die vielleicht jemanden vermissen, Beerdigungen, die gefeiert wurden, Trauer, Herausforderungen, die wir jeden Tag so erleben, da kann es einfach werden, zynisch zu sein. Es kann einfach werden, einfach abzuwarten, bis dieser Teil des Lebens, vielleicht sogar das ganze Leben vorbei ist und man bei Jesus ist. Und das ist gut. Und ich lade ein, diese Ewigkeitshoffnung ganz besonders auch immer wieder in sich auffeuern zu lassen. Und doch frage ich mich, ob wir nicht auch eingeladen sind von Gott, unser Leben hier ganz besonders in Freude und in Dankbarkeit zu seinen Geschenken zu verbringen. Und so frage ich mich, wie würde es aussehen, ein junges, ein neues Herz von Gott immer wieder geschenkt bekommen. Ein Herz, das offen ist für Freude, das sich nicht verschließt durch Leid. Ich habe es schon angedeutet, so in dem Alltag eines Pastors, da macht man seine Pläne. Sonntage kommen sehr regelmäßig, auf die bereitet man sich vor. Man hat Versammlungen und Runden und Treffen, die man irgendwie organisiert. Aber dann ist doch ein großer Teil des Tages, dass Menschen ganz spontan anrufen und sagen, ich brauche gerade jemanden, ich bin in einer Krise, kannst du da mit reinkommen? Und auch das ist ein Grund, warum ich mich frage, wie können wir präsent sein für die Geschenke Gottes an jedem Tag? Weil manchmal ist es einfach, sich in seinem Alltag und in all den Krisen so zu beschäftigen, dass wenn man nach Hause kommt und eigentlich Zeit hat mit den Menschen, die man liebt oder mit den Dingen, die einem wichtig sind, man gar nicht so ganz präsent ist für das, was Gott da eigentlich vorbereitet hat. Zynismus ist einfach, weil er kurzsichtig ist. Freude ist schwierig, aber tiefgreifend. Ich glaube, glücklich sein ist einfach, weil es kurzgreifend ist. Aber Freude ist schwierig, weil es tiefgreifend ist. Also ist die Frage, mit der wir uns beschäftigen, wie können wir so ganz da sein? Wie lebt man ein gutes Leben? Was haben wir da eigentlich von Gott zu erwarten? Und genau das ist die Frage, in der sich die Weisheitsliteratur richtig austobt. Das ist eine ganz besondere Kategorie innerhalb der Bibel. Ich muss gestehen, wenn Leute die Bibel als Buch bezeichnen, dann zuckt da immer so ein bisschen was in mich, weil es ist eigentlich eine ganze Bibliothek. Es ist eine Bibliothek aus verschiedenen literarischen Gattungen, mit verschiedenen Autoren über unfassbar viel historischen Kontext hinweg geschrieben. Und der größte Teil dieser Bibliothek beschäftigt sich mit den Erfahrungen, die Menschen gemacht haben mit Gott und die uns helfen, alles in Ewigkeitsperspektive zu sehen, uns einzuordnen in den großen historischen Kontext, uns einzuordnen in den großen Kontext von dem, was Gott mit dieser Welt getan hat und wie wir da reinpassen. Und die Weisheitsliteratur, die ist da ein bisschen speziell, weil die beschäftigt sich tatsächlich mit unserem Alltag. Wie kann ich eigentlich ein gutes Leben führen? Ganz persönlich, sehr praktisch. Dazu gehören drei Bücher vor allem, und zwar Sprüche. Sprüche ist sehr praktisch. Heute würde man sagen, das sind die ersten Tweets, also kleine Weisheiten, die man so den Tag mitbekommt. Dann gibt es den Prediger als zweiten Teil dieser Weisheitstrilogie. Der geht schon ein bisschen weiter. Und Hiob gehört mit rein. Und Hiob, das ist dann so der Yoda in der Gruppe. Und das Interessante ist, dass diese drei Bücher, wenn man sich die vorstellt, ich will Ihnen gleich mal ein Bild geben, ich will euch gleich ein Bild geben, wenn man die sich so als Menschen vorstellt, die haben ganz unterschiedliche Ansätze, wie man auf sein Leben schaut und wie man auf ein gutes Leben schaut. Die stehen in Spannung zueinander, aber die lassen sich gegenseitig stehen und wir können von dieser Spannung miteinander lernen. Es ist ein bisschen so, als würden wir uns auf väterlichen oder mütterlichen, liebevollen Beratschlagungen mit einlassen, auf die Weisheit der Alten. Die Weisheitsliteratur hat im Grunde diesen Gedanken so ganz zur Basis, dass Dinge, die wir schon ganz lange wissen, besonders wertvoll sind. Das ist total unterschiedlich zu unserer aktuellen kulturellen Prägung. Denn was neu ist, das ist aktuell und wichtig und richtig. Und was alt ist, das schätzen wir in der Regel gar nicht mehr so sehr. Ich merke das bei Studien oder wenn ich Artikel lese, wenn ein Artikel von letztem Jahr ist, brauche ich ihn eigentlich fast gar nicht mehr lesen, weil da hat sich schon so viel getan, da ist schon so viel passiert, dass man gar nicht so richtig weiß, ist der jetzt eigentlich noch relevant. Aber in dem Kontext, in dem die Weisheitsliteratur geschrieben ist, ist ganz klar, dass alte Weisheiten besonders wertvoll sind, weil die schon so vielen Menschen geholfen haben. Und da möchte ich eigentlich uns auch mit einladen, da auch mit diesen Augen drauf zu gucken. Nicht, dass es alt ist, sondern ganz besonders wertvoll, weil es schon so viele Menschen geprägt hat. Sie ist auch geschrieben innerhalb der Augen des hebräischen Denkens. Wir sind ganz viel griechisch geprägt und das könnte man jetzt ausweiten, aber im griechischen Denken geht es oft um Ideen, um Konzepte. Im Hebräischen ist es etwas praktischer, die fassbaren Dinge des Lebens. Leitfrage bleibt, wie soll ich leben und wie kann ich ein gutes Leben führen? Und jetzt, wie ich mir diese Person vorstelle. Wenn die Sprüche, das Buch der Sprüche eine Person wäre, glaube ich, es wäre eine junge Lehrerin. Hochmotiviert, warm, herzlich, die will das Beste für euch. Die will euch mitgeben, wie man sein Leben richtig lebt, um da in möglichst wenig Schwierigkeiten zu kommen, um gehorsam zu sein und sich einfach vernünftig so durch sein Leben zu bewegen. Prediger ist, glaube ich, eher so ein Kritiker, ein Mann mittleren Alters. Ich stelle ihn mir in einer Bar vor mit einer dicken Zigarre. Der hat schon ganz viel gemacht und auch schon ganz viel, was nicht funktioniert hat. Da ist so diese Naivität abgeklungen. Da manche Sachen, die haben funktioniert, manche Sachen sind schiefgegangen und der denkt jetzt ganz viel so drüber nach, wie gehe ich eigentlich damit um? Was ist, wenn Weisheit nicht eine Kausalität hat? Und dann ist da noch Hiob. Wie gesagt, das ist der alte Mann in der Runde, der hat schon so viel erlebt, der streitet sich schon gar nicht mehr, wie Prediger das getan hat, so ein bisschen ein Yoda-Typ, der hat einen Frieden und ein Vertrauen in Gott gefunden. Und das Problem mit der Weisheit ist, bei Sprüche noch, eben diese Kausalität. Ich beobachte das ganz häufig, wenn wir Hilfseinsätze machen. Wir sind ganz häufig mit Kirche in Aktion, auch in Hilfseinsätzen unterwegs. Wir haben jeden Sommer mehrere Gruppen. Und die Gruppe, mit der ich in der Regel unterwegs bin, geht in den Kongo oder generell nach Zentralafrika. Und ein Trend, der sich da entwickelt hat, ist, dass im Kongo ganz viele Menschen einer, es nennt sich christliche Strömung, anschließen, in der es darum geht, dass wenn wir ganz besonders viel richtig machen, wir mit ganz besonderem Reichtum und Segen gesegnet werden. Dass da eben eine Kausalität ist zwischen meinem Gehorsam, in deren Fall zum Pastor, und dem, wie Gott mich segnen wird. Das gibt es in verschiedenen Variationen, aber es ist ein ganz, ganz gefährlicher Trend. Weil wenn wir uns die Weisheitsliteratur und auch ganz viel von dem anderen Kanon angucken, dann steht Gott über dieser Kausalität. Der Prediger drückt es direkt zu Beginn so aus. Oder im Prediger wird es so ausgedrückt. Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger. Alles ist eitel. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe? Von all dem, was er unter der Sonne getan hat? Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt. Die Erde bleibt aber immer bestehen. Die Sonne geht auf und geht unter und läuft an ihren Ort, dort, wo sie aufgegangen ist. Der Wind geht nach Süden, er dreht sich nach Norden und wieder herum an den Ort, an dem er angefangen hat. Alle Wasser laufen ins Meer, doch wird das Meer nicht voller. An dem Ort, an dem sie fließen, fließen sie immer wieder. Alles Reden ist so voll. So viel Mühe, dass niemand zu Ende kommt. Unser Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hört sich niemals satt. Was geschehen ist, ebenfalls wird hernach sein. Was man getan hat, das tut man wieder. Es geschieht doch nichts Neues unter der Sonne. Geschieht etwas, von dem man sagen könnte, sieh, das ist neu. Es ist längst zuvor und hernach gekommen. Man wird auch ihrer nicht gedenken bei denen, die noch später kommen werden. Der Prediger geht dann weiter und das ganze Buch beschäftigt sich damit, wie Dinge eitel sind. Manche Übersetzungen sagen, es ist wertlos, ein Haschen nach dem Wind. Und das Wort, das hier im Original immer wieder genommen wird, ist Hevel. Und Hevel, das kann man als eitel und als wertlos übersetzen, aber Hevel ist eigentlich in diesem hebräischen Denken mehr sowas wie Dampf oder Rauch. Und da habe ich mal zum Veranschaulichen eine Sprühflasche mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ob ihr das seht. Aber das ist Hevel. Und der Prediger geht durch sein Leben durch und sagt, ich habe mich mit der Weisheit auseinandergesetzt. Ich will wissen, so ein bisschen wie Faust das ausdrückt, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und er merkt, Weisheit ist Hevel. Ich kann sie nicht greifen. Ich kann sie spüren, aber ich kann mich eigentlich nicht drauf verlassen, weil diese Kausalität nicht da ist. Und dann geht er weiter und sagt, ich habe hart gearbeitet, ich habe Dinge aufgebaut, ich habe versucht, etwas zu bauen und merke, auch das ist Hevel. Irgendwann werde ich sterben und das, was ich gebaut habe, wird jemand anders übernehmen. Und ob der überhaupt weiß, wie man damit umgeht, ist völlig in den Wind geschrieben. Und dann sagt der Mensch, dann habe ich überlegt, ich könnte mich ja freuen. Ich werde essen und trinken und feiern und, Überraschung, er merkt auch das, ist Hevel. Und so geht er weiter durch sein Leben und ist eigentlich ganz frustriert und sagt, alles ist Hevel. Nichts Neues unter der Sonne, wertlos, ein Haschen nach dem Wind. Es gibt keine Garantien, nur viel Fragilität. Zu Beginn letzten Jahres ist bei uns jemand in die Kirche gelaufen, ein ganz dynamischer junger Mann, der hat sein ganzes Leben investiert, um Menschen zu helfen. Der springt aus Flugzeugen, um Menschen zu retten. Um in kürzester Zeit Krankenhäuser in Krisen- und Kriegsgebieten zu bauen. Jemand, der ganz, ganz gottestreu sein Leben für andere hingegeben hat und immer noch tut. Und kurz nachdem er bei uns so mit reingelaufen ist, da ist in wenigen Wochen ganz viel passiert. Den einen Sonntag sehe ich ihn und er sagt, dass sein Bruder einen furchtbar schlimmen Autounfall hatte und sie wissen nicht, ob er es schafft. Er ist nach Hause geflogen, er kommt aus den USA und als wir uns dann wieder gesehen haben, hat er mir gesagt, sein Bruder hat es leider nicht geschafft. Der lässt aber zwei kleine Nichten, die jetzt Waisenkinder sind, und sie beschäftigen sich jetzt damit, wie genau das aussehen kann mit der Versorgung dieser Nichten der Adoption. Kurz danach wurde er eingezogen, um zu helfen, Kriegsopfern aus der Ukraine zu unterstützen. Eine Disruption eigentlich noch mitten in diesem Prozess mit der Familie, musste er sich jetzt darum kümmern oder fährt hin und hilft Menschen, während er eigentlich seiner eigenen Familie immer noch helfen muss und möchte. Und während er da im Einsatz war, auf Britschen mit vielen anderen eingesetzt, bekommt er die Diagnose, dass er Krebs hat. Mehrere Geschwüre im Hirn. Und die Ärzte sind nicht besonders zuversichtlich. Als er dann wiederkam, ging das immer so weiter. Sein Vater hat durch den Stress und die Angst, einen Sohn schon verloren zu haben, den anderen jetzt schwer krank, einen Schlaganfall erlitten. Seine Tante ist verschwunden, es hörte irgendwie nicht auf. Und die Geschichte dieses Mannes in ganz wenigen Monaten komprimiert, erinnerte mich fast ein bisschen an Hiob. Unser Leben ist furchtbar fragil. Und alle, die schon mal jemanden verloren haben, können das nachempfinden. Und diese Fragilität, die kann unseren Glauben auch ganz schön herausfordern. Gerade wenn wir uns Gott anvertraut haben und gerade wenn wir erwarten, dass er uns begleitet und schützt. Ist am Ende wirklich alles Hevel? Ich glaube, dass wir uns freuen dürfen, auch in diesen Momenten und gerade deswegen. Ich glaube, dass gerade weil es keine Garantien gibt und am Ende alle dem gleichen Schicksal entgegengehen, wir die Momente der Freude besonders wertschätzen dürfen als Geschenke Gottes. Der Prediger kommt zu einem ähnlichen Schluss. Er sagt, alles unter der Sonne ist irgendwie ein Haschen nach Wind, wertlos und eitel, Hevel. Also ist alles, was ich tun kann, Gott zu vertrauen und seine Geschenke jeden Tag, so klein sie sind, dankbar anzunehmen. Diese Fragilität setzt alles in Perspektive. Und wenn Jesus über das ewige Leben sprach und darüber, wie er uns einlädt zu glauben, da lädt er uns ein, wie Kinder zu glauben. Wer ist der Größte im Himmelreich, sagt er in Matthäus 18, 1-4. Wer ist der Größte im Himmelreich, fragen die Jünger. Und er, da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagt, wahrlich, das sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Da, was wir von Kindern diese Freude lernen dürfen, das Leuchten in den Augen, das Staunen der Welt. Je mehr wir im Glauben unterwegs sind, je mehr wir uns mit großen Konzepten beschäftigen, desto mehr beobachte ich, dass Menschen diese Freude irgendwie verlieren können. Wir stellen uns die großen Fragen des Lebens und verpassen die kleinen Geschenke Gottes. Freude durchbricht Generalisierungen. Freude kreiert so ein bisschen eine Rebellion. Ja, es passiert ganz viel in der Welt und doch möchte ich festhalten an Gottes Geschenken und mich freuen. Freude ist wie kleine Sterne entdecken, hier und da und dort. Und wenn wir unsere Augen und Herzen für diese Geschenke Gottes üben, dann ist das wie ein Muskel und irgendwann erkennen wir, dass das nicht nur kleine Sterne sind, sondern ein großer blauer Himmel, wo ein paar Wolken davor sind. Unsere Perspektive ändert sich, wenn unsere Augen nach diesen Geschenken Gottes suchen. Freude vermeidet nicht das Leid, sondern es geht hindurch. Freude bewegt uns jeden Tag, wenn wir aufstehen, wenn wir zur Arbeit gehen, wenn wir mit den Menschen reden, die uns lieb und wichtig sind, wenn wir Dinge kreieren, wenn wir Pläne schmieden, dann sollten wir unsere Augen trainieren auf die Freuden, die Gott uns schenkt. Staunen wie Kinder. Nicht zynisch werden aus Faulheit, sondern Meister des Staunens. Es gibt ein Gebet, dem ich Sie gerne in diesen Sonntag entlassen möchte. Es ist ein Gebet, das ein alter Priester, ein Mönch geschrieben hat, in dem er von einer Kirche spricht, die eben diese Trotzdem-Freude, diesen Lebensmut, den man hat, wenn man an dieser kausalen Weisheit schon vorübergegangen ist. Er drückt es so aus: Wie gern hätte ich, dass eine Kirche keine Angst hat. Wenn sie einmal meiner Kirche verbieten zu sprechen, dann hoffe ich, dass meine Kirche ruft. Wenn sie einmal meine Kirche daran hindern zu rufen, dann hoffe ich, dass meine Kirche schreit. Wenn sie einmal meine Kirche zwingen zu schweigen, dann hoffe ich, dass meine Kirche singt. Und wenn sie einmal meiner Kirche verbieten zu singen, dann hoffe ich, dass sie durch Gesten verkündet. Wenn sie einmal meine Kirche anklagen wegen Unterwanderung, dann hoffe ich, dass meine Kirche verkündet. Und wenn sie meiner Kirche ihre Fehler vorhalten, dann hoffe ich, dass sie sie zugeben kann. Wenn sie einmal meiner Kirche ihre Tugenden loben, dann hoffe ich, dass sie nicht überheblich wird. Und wenn sie einmal die Vergangenheit meiner Kirche belachen, dann hoffe ich, dass sie nicht über die Zukunft von anderen lacht. Und wenn sie einmal meine Kirche verfluchen, dann hoffe ich, dass sie zu segnen weiß. Wenn sie meine Kirche verleugnen, dann hoffe ich, dass sie ohne Verleugnen antwortet. Und wenn sie meine Kirche entblößen, dann hoffe ich, dass meine Kirche sich ihrer Nacktheit nicht schämt. Und wenn sie meiner Kirche ins Gesicht spucken, dann hoffe ich, dass meine Kirche sich ihren Speichel spart. Wenn sie sie umbringen, dann hoffe ich, dass sie aus Liebe sterben kann. Und wenn sie meiner Kirche begraben, dann hoffe ich, dass sie den Beweis der Auferstehung gibt. Denn sie folgt dem Auferstandenen. Aber vielleicht muss meine Kirche den Weg des leeren Grabes gehen. Denn nur wenn sie wirklich stirbt und wieder auferlebt, dann zeigt sie, wem sie gefolgt ist. Wie das Weizenkorn in der Erde als Zeichen von Jesus in dieser Welt. Ich glaube, wenn wir uns einladen lassen in diese Freude nach der Weisheit, als Gemeinschaft, die Christus nachfolgt, dass man genau so eine Kirche sein können. Eine Trotzdem-Kirche, eine liebende Kirche und eine Kirche, die Freude und Leben in der Welt verkündet, die sonst herausfordernd ist. Lasst uns beten. Lieber Herr, ich möchte dich von ganzem Herzen bitten, dass deine Liebe, deine Freude und dein Frieden in unseren Herzen Raum einnimmt. Jeden Tag ein bisschen mehr. Dass du uns Offenheit schenkst füreinander und für die, die uns am merkwürdigsten vorkommen. Dass du uns Augen schenkst, die mit deiner Liebe unseren Gegenüber sehen. Dass du uns Hände schenkst, die dir dienen und den Menschen, die dir am Herzen liegen. Dass du uns Augen schenkst, die dich sehen und Ohren, die dich hören in unserem Alltag. Dass du uns hilfst, die kleinen Freuden, die Geschenke, die du uns gibst, wertzuschätzen und dir gehorsam zu sein, auch wenn unser Tag fragil ist. Ich bitte dich, dass du uns als Gemeinschaft stärkst, dass wir gemeinsam